Ich möchte euch alle ganz herzlich begrüßen. Es ist schön, dass wir uns heute wieder versammeln dürfen, um das Wort Gottes zu betrachten. Und wir möchten das jetzt auch tun. Lasst uns zusammen den Predigttext aufschlagen, der heute aus dem zweiten Korintherbrief sein wird, Kapitel 4, Verse 7 bis 18. Die Seite 1301 in unserer Gemeindebibel. 2. Korinther 4, 7 bis 18. Paulus sagt hier die folgenden Worte: Wir haben aber diesen Schatz in irdenen Gefäßen, damit die überragende Kraft von Gott sei und nicht von uns. Wir werden überall bedrängt, aber nicht erdrückt. Wir kommen in Verlegenheit, aber nicht in Verzweiflung. Wir werden verfolgt, aber nicht verlassen. Wir werden niedergeworfen, aber wir kommen nicht um. Wir tragen alle Zeit das Sterben des Herrn Jesus am Leib umher, damit auch das Leben Jesu an unserem Leib offenbar wird. Denn wir, die wir leben, werden beständig dem Tod preisgegeben, um Jesu willen, damit auch das Leben Jesu offenbar wird an unserem sterblichen Fleisch. So ist also der Tod wirksam in uns, das Leben aber in euch. Weil wir aber denselben Geist des Glaubens haben, gemäß dem, was geschrieben steht, ich habe geglaubt, darum habe ich geredet, so glauben auch wir und darum reden wir auch. Da wir wissen, dass der, welcher den Herrn Jesus auferweckt hat, auch uns durch Jesus auferwecken und zusammen mit euch vor sich stellen wird. Denn es geschieht alles um euretwillen, damit sie die zunehmende Gnade durch die vielen den Dank überfließen lasse zur Ehre Gottes. Darum lassen wir uns nicht entmutigen, sondern wenn auch unser äußerer Mensch zugrunde geht, so wird doch der innere Tag für Tag erneuert. Denn unsere Bedrängnis, die schnell vorübergehend und leicht ist, verschafft uns eine ewige und über alle Maßen gewichtige Herrlichkeit. Da wir nicht auf das Sichtbare sehen, sondern auf das Unsichtbare. Denn was sichtbar ist, das ist zeitlich, was aber unsichtbar ist, das ist ewig. Ich möchte auch noch beten. Vater, wir danken dir auch für den Text, den du uns heute in deinem Wort gibst. Herr, wir danken dir, dass du uns dein Wort gibst, dass das Wort in uns wirkt, dass du durch den Geist in unseren Herzen wirkst, auf der Grundlage deines Wortes. Und so wie du uns durch das Wort zu einer lebendigen Hoffnung wiedergeboren hast, so veränderst du uns nach und nach, damit diese Hoffnung in uns wächst und damit wir in Christus zunehmen. Das bitten wir, Herr, dass du auch heute uns diesen Text aufschließt, dass du unsere Gesinnung danach ausrichtest, was dieser Text uns zu sagen hat, damit wir in allem deine Ehre suchen. In Jesu Namen bitten wir. Amen. Wir leben in einer Zeit, wo die meisten Menschen, kann man sagen, oder viele Menschen, unzufrieden sind mit ihrem Körper. Durch den Einfluss von Medien, durch von den Menschen gemachten perfekten Körperformen, gibt es eine Vorstellung, wie der Körper auszusehen hat eines Menschen. Es gibt sogar eine Formel, wie man berechnen kann, ob der Körper gut in Form ist oder nicht. Außerdem spricht man von sogenannten Problemzonen. Ja, jeder hat sie, vielleicht kennt man die nicht voneinander, aber jeder, der diese Problemzonen hat, er versucht sie zu kaschieren, zu verdecken, irgendwie zu touchieren. Die einen haben eine krumme Nase, die man schlecht verbergen kann, der andere hat krumme Beine, der eine ist zu dick, der andere ist zu dünn und so weiter. Es gibt verschiedene Merkmale des Körpers, wie der Körper auszusehen hat, und nach dem heutigen Verständnis, wie der Mensch, ja, das eben durch die Medien propagiert wird oder von anderen Menschen, die eben den Wert auf den Körper legen, aussagen, wie er auszusehen hat. Und danach richten sich die Menschen auf, aus. Deshalb ist auch die Pornografie, die Industrie der Pornografie so erfolgreich, weil die Menschen sich auf den Körper ausrichten. Deswegen ist die Klamottenindustrie so erfolgreich, besonders die Klamotten, die sehr schön sind, sehr markenhaft sind und ja, von der Qualität sehr gut sind. Weil der Mensch heute danach bestrebt ist, eigentlich immer wieder, immer zu jeder Zeit, sich durch den Körper, durch das äußere Aussehen zu identifizieren. In unserem Predigtext spricht Paulus auch über den Körper und auch über einen Schatz. Und das Thema, was ich über die Predigt überschrieben habe, habe ich eigentlich aus dem Vers 16 genommen, das eigentlich nur anders umschrieben ist. Gott erneuert dich, indem er dich zerfallen lässt. Das ist eigentlich der Kernvers in unserem Predigtext. Ich lese uns den Vers 16 kurz. Darum lassen wir uns nicht entmutigen, sondern wenn auch unser äußerer Mensch zugrunde geht, so wird doch der innere Tag für Tag erneuert. Gott erneuert dich, indem er dich zerfallen lässt. Und deswegen haben wir uns heute auch versammelt, um besonders über diese Erneuerung des Herzens, des inwendigen Menschen hervorzuheben, dass Gott in uns wirkt. Wenn wir den Kontext kurz anschauen, nachdem Paulus im Kapitel 3 über die Herrlichkeit des neuen Bundes gesprochen hat, so hat er in Kapitel 4, in den ersten 6 Versen, das haben wir uns das letzte Mal angeschaut, 6 Gründe uns mitgeteilt, warum er sich nicht entmutigen lässt. Und wir haben das letzte Mal erwähnt, so wie er im Vers 1, Kapitel 4 sagt, darum lassen wir uns nicht entmutigen, auch im Vers 16 sagt er, darum lassen wir uns nicht entmutigen, dass er wie einen Rahmen um diesen Text legt, um deutlich zu machen, warum er sich nicht entmutigen lässt. Und genauso nicht nur er, sondern auch seine Mitstreiter am Evangelium. Ja, und so spricht Paulus in Kapitel 3 von der Herrlichkeit, Kapitel 4, wie, warum er sich nicht entmutigen lässt. Und heute kommt er insbesondere auf das Thema die Herrlichkeit Gottes und unser Leib. Welchen Bezug hat unser Körper, unser Leib auf die Herrlichkeit Gottes? Der Schwerpunkt des Themas in diesem Kapitel ist einfach ja, der Körper oder der menschliche Teil, der physische Teil des Menschen. Lass uns mal kurz anschauen, wie Paulus hier den Körper des Menschen immer wieder nennt. Im Vers 7 sagt er zu dem Körper, es ist ein irdenes Gefäß. Ja, er sagt, wir haben aber diesen Schatz in irdenen Gefäßen. In Vers 10 spricht er über den Körper und nennt ihn zweimal Leib. Das ist wahrscheinlich die häufigste Bezeichnung für den Körper, für den menschlichen Körper. Im Vers 11 sagt er, spricht er über den Körper als das sterbliche Fleisch. Und dann auch im Vers 16 spricht er über den äußeren Menschen. Das ist alles ein Synonym. Das ist der Leib, das ist der Körper. Das, was wir, die wir uns alle hier befinden, sehen und vor Augen haben. Ich möchte dir einfach helfen, kurz diesen Text besser zu verstehen, grammatikalisch oder besser einzuordnen. Paulus nennt uns eigentlich hier 4 Gründe, wobei 2 Gründe kann man zu einem Grund zusammenfassen, weil die 2 Gründe sehr ähnlich sind. Aber er gibt uns 3 insgesamt Gründe, warum wir uns in einem sterblichen Körper befinden. Warum dieser Körper ja, nach und nach Gefahren ausgesetzt ist und ja, zerfällt oder sogar abstirbt. In Vers 7 sagt er, und lasst uns auf das Wort damit achten. Das ist ein zweckgebundenes Wort, was das deutlich macht, was Paulus hier sagen möchte. Vers 7 sagt er, wir haben aber diesen Schatz in irdenen Gefäßen, damit die überragende Kraft von Gott sei und nicht von uns. Dann sagt er in Vers 10 wieder, wir tragen alle Zeit das Sterben des Herrn Jesu am Leib umher, damit auch das Leben Jesu an unserem Leib offenbar wird. Und Vers 11, eine fast identische Aussage von Vers 10. Denn wir, die wir leben, werden beständig dem Tod preisgegeben um Jesu Willen, damit auch das Leben Jesu offenbar wird an unserem sterblichen Fleisch. Und dann der dritte Grund, Vers 15. Denn es geschieht alles um euretwillen, damit die zunehmende Gnade durch die vielen den Dank überfließen lasse zur Ehre Gottes. Also wenn man Paulus hier auf der Grundlage des Textes fragt, Paulus, warum befinden wir uns in einem sterblichen Körper? Warum stirbt der Körper von Tag zu Tag und wir ja, zerfallen, dann sagt Paulus erstens, damit die Kraft Gottes in euch offenbart wird. Zweitens, damit das Leben Jesu an euch offenbart wird. Und drittens, zur Ehre Gottes. Im Gegensatz zu vielen Menschen sieht Paulus den Wert des Menschen nicht in seinem Körper. Wörtlich spricht er in Vers 7 von, wo er sagt, in irdenen Gefäßen. Wir haben aber diesen Schatz in irdenen Gefäßen. Wörtlich spricht er hier von sogenannten Tongefäßen oder Gefäße aus Tonerde, die man zu einem Gefäß geformt hat früher, oder heute macht man das auch, vielleicht nicht mehr so weit verbreitet, aber man hat aus diesem Ton, aus dieser Tonerde ein Gefäß geformt, auf einer runden Scheibe, die sich die ganze Zeit gedreht hat. Man hat einen Henkel dran geklebt und dann hat man dieses Gefäß in einen Ofen von ungefähr 1000 Grad hineingestellt, wo es dann über mehrere Stunden erhitzt wurde und diese Erde ausgebrannt wurde und sich so verfestigt hat. Und man hat dann in diese Tongefäße oder Tonkrüge waren es oftmals, dann verschiedene Haushaltsdinge reingetan. Man hat dort vielleicht auch Dinge aufbewahrt. Und beachte, Paulus, er bringt hier keine Metapher. Er sagt nicht, wir sind wie diese Tonkrüge. Nein, er sagt hier die Wahrheit, wir sind diese Tonkrüge. Wir haben diesen Schatz in irdenen Gefäßen. Ja, unser Leib ist sehr verwandt mit einem Blumentopf, den wir vielleicht öfters im Baumarkt sehen. Wir bestehen aus Erde. Und dieser Text möchte uns als erstes dahin bringen, wo unser Ursprung ist, aus was wir bestehen, aus was Gott uns gemacht hat. Wir sind nichts anderes wie Staub. Und als die ersten Menschen gesündigt haben, so hat Gott zu Adam gesagt, du bist Staub und zu Staub wirst du zurückkehren. Deshalb haben die Menschen im Alten Testament, lesen wir immer wieder, wenn sie getrauert haben, Staub und Asche auf ihren Kopf geschmissen. Sie haben sich mit der Erde identifiziert, weil sie genau aus diesem Material stammen. Wenn Paulus hier so, man könnte meinen, abwertend, es ist nicht abwertend, über den Körper spricht, so verwirft er nicht das Wunderbare an dem Körper, wie Gott es geschaffen hat. Ja, wir lesen zum Beispiel im Psalm 139, wie David sagt, dass du hast den Körper oder den Leib wunderbar gemacht. Wunderbar hast du ihn geschaffen. Paulus widerspricht hier nicht dieser Wahrheit. Der Körper ist wunderbar. Aber, ja, und der Leib ist auch etwas, was uns von Gott gegeben ist. Das ist nicht unser Eigentum. Wir lesen in 1. Korinther Kapitel 6, Vers 19, dass wir nicht uns selbst gehören. Das heißt, auch der Leib gehört Gott. Deswegen haben wir pfleglich mit unserem Leib umzugehen. Aber Paulus zeigt uns, wonach wir ausgerichtet sein müssen. Und er stellt hier in diesem Text den Kontrast zwischen dem Äußerlichen, zwischen dem Sichtbaren und zwischen dem Zeitlichen und setzt dagegen das Inwendige, das Unsichtbare und das Ewige. Er schaut in diesem Text aus der Ewigkeitsperspektive, aus der wir alle ermutigt werden, durch das Wort Gottes zu schauen. Und so liegt der Wert, unser Wert, nicht in unseren Körpern, sondern in dem Schatz, der sich innen befindet. Deswegen sagt Paulus weiter in Vers 7, wir haben aber diesen Schatz in irdenen Gefäßen. Früher hat man Kostbarkeiten, Edelsteine oder Perlen oder Gold und andere Dinge in die Erde vergraben. Wir haben es oft in der Bibel, wenn wir uns zum Beispiel auch an das Gleichnis von dem Schatz im Acker erinnern, was Jesus gesagt hat, dass ein Mensch, der diesen Schatz in dem Acker gefunden hat, geht hin, verkauft alles, was er hat und kauft diesen Acker. Aber er kauft diesen Acker nicht um des Ackers willen. Der Acker interessiert ihn nicht. Ihm geht es um den Schatz, der in dem Acker verborgen ist. Was meint Paulus hier mit dem Schatz? Welchen Schatz tragen wir in den irdenen Gefäßen? Darauf antwortet uns Vers 6. Ich möchte diesen Vers nochmal lesen. Den haben wir letztes Mal betrachtet. Denn Gott, der dem Licht gebot, aus der Finsternis hervorzuleuchten, er hat es auch in unseren Herzen Licht werden lassen, damit wir erleuchtet werden mit der Erkenntnis der Herrlichkeit Gottes im Angesicht Jesu Christi. Die Erkenntnis der Herrlichkeit Gottes ist der Schatz. Oder mit anderen Worten, Jesus zu kennen ist der Schatz. Das ist der wahre Schatz. Darin liegt der wahre Wert verborgen. Nicht in unseren Körpern. Und Paulus sagt, wozu? Wir haben diesen Schatz in irdenen Gefäßen, damit die überragende Kraft von Gott sei und nicht aus uns. Was meint er damit? Er bringt eine Veranschaulichung oder nennt vier Gegensätze in Vers 8 und 9, wo er seine persönlichen Erlebnisse mitteilt. Er sagt, wir werden überall bedrängt, aber nicht erdrückt. Wir kommen in Verlegenheit, aber nicht in Verzweiflung. Wir werden verfolgt, aber nicht verlassen. Wir werden niedergeworfen, aber wir kommen nicht um. Paulus spricht zum einen hier über den Körper, über den äußeren Menschen und macht eigentlich deutlich, und da steckt das Prinzip in diesen zwei Versen, dass keine äußeren Umstände irgendwelche Auswirkung auf unseren inwendigen Menschen haben können, wenn wir aus der Ewigkeitsperspektive schauen. Paulus gibt uns hier eine Perspektive, die uns die körperlichen Gebrechen viel erträglicher machen, als es vielleicht einige tun. Fakt ist, unser Körper kann uns nicht davon abhalten, Christus nachzufolgen. Das ist das, was Paulus hier sagt. Unser Körper hat keinen negativen Einfluss auf unseren Geist. Im Gegenteil. Paulus macht hier deutlich, dass körperliche Schwäche sogar eine Gelegenheit bietet, geistlich gestärkt zu werden und damit die Kraft Gottes nach außen kommen zu lassen. Damit, mit anderen Worten, diesen Schatz zu bergen. Ein Schatz wird geborgen. Einen Schatz möchte man nicht in der Erde die ganze Zeit vergraben haben. Denn was macht dieser Mensch, der diesen Schatz in dem Acker findet? Was wird er als nächstes tun? Natürlich wird er diesen Schatz ausgraben. Ein Beispiel zur Verdeutlichung: In unserer Seelsorgeklasse, wo wir in der Schweiz sind, ist eine Frau, die ungefähr nur noch 10%, also das war der Stand vor einigen Monaten, nur noch 10% sehen kann. Sie hat eine Krankheit, die permanent ihre Augen schlechter macht. Und nicht nur die Sicht wird schlechter, sondern die Augenlider fallen immer mehr zu. Wenn du diese Frau anschaust, dann denkst du, sie hat die Augen zu. Und das ist wirklich in der Tat so. Sie kann nur noch mit ihrem linken Auge, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, einen ganz kleinen Spalt offen halten, Kraft aufwenden, um diesen Spalt offen halten, um diese 10%, die sie von der Sicht noch hat, zu haben und etwas zu sehen. Und sie spielt bei uns, begleitet uns, wenn wir Lieder singen, mit der Gitarre. Und wenn sie jedes Mal spielt, so beugt sie ihren Kopf so nach vorne, einfach weil das Auge schon ganz zu ist. Und durch diesen kleinen Spalt, wenn sie durch das Auge hindurch schaut, kann sie einigermaßen mit diesen 10% den Liedern etwas folgen, damit sie weiß, wo wir uns befinden. Und trotzdem ist es eine treue Nachfolgerin Christi. Es gab eine Zeit in ihrer Vergangenheit, wo sie dieses körperliche Gebrechen sie sehr hat leiden lassen, auch geistlich leiden lassen. Wo sie auch den Seelsorger aufgesucht hat, wo sie mit ihm sehr viele Stunden verbracht hat, um zu lernen, was das zu bedeuten hat. Und heute Hat sich in ihr das erfüllt, was wir eigentlich in Epheser Kapitel 1, Vers 17 bis 18 lesen? Ich möchte diese Stelle auf sie anwenden. Weil genau das ist in ihr passiert. Gott gab ihr den Geist der Weisheit und Offenbarung in der Erkenntnis seiner selbst. Er leuchtete Augen ihres Herzens, ihres Verständnisses. Nun weiß sie, was die Hoffnung ihrer Berufung und was der Reichtum der Herrlichkeit Gottes in ihr ist. Paulus, das ist Paulus' Gebet über die Epheser. Genau das meint Paulus, wenn er in Vers 16 sagt, wenn auch unser äußerer Mensch zugrunde geht, da gibt es kein Wenn und Aber. Der äußere Mensch geht zugrunde. So wird doch der innere Tag für Tag erneuert. Und wie geschieht es? Genauso wie bei dieser Frau. Deine Augen werden schwächer, aber dein Blick für Christus wird immer schärfer. Du hörst immer weniger, aber das Wort Gottes wird für dich immer klarer. Du magst deinen Geschmackssinn verlieren, aber das Wort Gottes wird für dich immer süßer. Deine Muskeln mögen schwinden, aber die Kraft Gottes nimmt in dir immer mehr zu. Du magst die Kraft in den Beinen verlieren und vielleicht hinken und gerade noch so in deinem Zimmer dich hin und her bewegen können. Aber das hindert dich nicht daran, fest im Herrn zu stehen. Du magst Schmerzen empfinden, von denen du sehr stark leidest. Aber damit wird die Kraft Gottes in dir offenbart, indem du die Sehnsucht nach Christus und die Wiederkunft Christi für dich so real wird, wie für andere nicht, die vielleicht keine körperlichen Gebrechen hatten. Paulus macht hier deutlich, dass Gott den verborgenen Schatz gerade durch Leiden zum Vorschein bringt. Paulus sagt, darin offenbart sich die Kraft Gottes. Für uns Menschen ist eine körperliche Schwäche oft ein Mangel. Und sicherlich sind wir beeinträchtigt und müssen irgendwo was umdenken. Vielleicht müssen wir etwas umbauen bei uns zu Hause, damit wir diese körperlichen Gebrechen irgendwie überwinden müssen oder können. Aber Paulus sagt, es ist eine Gelegenheit, die Kraft Gottes in dir hervorkommen zu lassen. Der Schatz wird geborgen. Blaise Pascal war ein französischer Mathematiker. Von ihm kommt die bekannte ein pascalisches Dreieck. Er war auch ein christlicher Philosoph im 17. Jahrhundert. Und er war von Kindheit auf immer krank. Er verlor mit 3 Jahren seine Mutter. Später verlor er seine Schwester. Und verstarb viel zu früh mit 39 Jahren. Sein ganzes Leben litt er an Lähmungserscheinungen in den Beinen. Er konnte immer wieder nicht laufen. Und er litt das ganze Leben unter ständigen Schmerzen. Das können wir uns überhaupt gar nicht vorstellen. Mit 23 Jahren wurde er durch den Reformator Johannes Calvin beeinflusst und an Gott gläubig. Und er hat einmal ein Gebet verfasst, wo er den Wunsch und die Bitte an Gott richtet, mit seinen körperlichen Gebrechen den richtigen Umgang zu haben. Und ich möchte ihn hier zitieren. Er sagt, Vater im Himmel, ich bitte weder um Gesundheit noch um Krankheit, weder um Leben noch um Tod, sondern darum, dass du über meine Gesundheit und meine Krankheit, über mein Leben und meinen Tod verfügst, zu deiner Ehre und meinem Heil. Du allein weißt, was mir dienlich ist. Du allein bist der Herr. Tue, was du willst. Gib mir, nimm mir, aber mache meinen Willen dem deinen gleich. Siehst du diesen kostbaren Schatz, der hier in dieser Person geborgen war, der in diesem Gebet aufgeschrieben wurde? Was ist das höchste Gut des Menschen? Gerade wenn wir auch in der aktuellen Zeit uns befinden, sehen wir sehr gut, was das höchste Gut des Menschen ist. Was ist deine wahre Wertschätzung? Liegt sie im Acker oder in dem Schatz im Acker? Die heutigen Lebensumstände haben die Menschen gelehrt, sogar die Grußformel zu ändern. Wir wünschen ihnen Gesundheit. Bleiben Sie gesund. Das Motto von heute heißt, wir bleiben zu Hause. Die Menschen halten heute viel mehr lieber Abstand als die Hand eines sterbenden Menschen, der stirbt, der diese körperliche Nähe sehr, sehr dringend hat, sehr dringend notwendig hat. Wie viele Väter und Mütter sind vielleicht in Altersheimen gestorben, ohne die Hände ihrer lieben Kinder halten zu dürfen, weil sie einfach nicht rein durften? Wie viele Menschen befinden sich heute in starken Depressionen, weil sie einfach von Menschen getrennt worden sind? Es gibt sehr viele seelische Kollateralschäden, die durch diese Krise und auch durch die Maßnahmen, die hier und dort unverhältnismäßig sind, gekommen sind. Ja. Wie lange verbergen die Menschen noch diesen Schatz in ihren Gefäßen? Der Schatz bleibt verborgen, er wird nicht geborgen. Das Wort Gottes lehrt uns, dass der wahre Schatz innen liegt. Und dieser wahre Schatz wird geborgen durch die Liebe zum Nächsten, durch die Gemeinschaft mit ihm, was auch die körperliche Nähe mit einbezieht. Auf diese Art und Weise wird der Schatz geborgen. Ja, selbst wenn du dem Tode preisgegeben wirst, Paulus sagt hier in Vers 11, denn wir, die wir leben, werden beständig dem Tod preisgegeben. Ja, das geschieht in uns. Wir sterben ab, früher oder später. Aber Paulus' Perspektive ist von der Ewigkeit her. Und er sagt, wir werden es um Jesu willen tun, damit auch das Leben Jesu offenbar wird an unserem sterblichen Fleisch. In Israel, im alten Israel, gab es auch so eine Abstandsregel für Aussätzige. Sie durften nicht nahe an die Menschen herantreten. So ging Jesus einmal durch die Dörfer und an einem Dorf sieht er 10 Menschen, die aus Entfernung vor ihm stehen und nach ihm rufen, um Heilung flehen. Und Jesus schickt diese Menschen zu den Priestern, die sich zeigen sollten, und auf dem Weg werden sie gesund. 9 von ihnen sahen den wahren Wert und den wahren Schatz nicht in den irdenen, was in den irdenen Gefäßen verborgen war, sondern im irdenen Gefäß selbst, in dem Gefäß selbst, in ihrer Gesundheit, in ihrem Körper. Sie hielten es nicht für notwendig, zu Christus zurückzukehren und ihm die Ehre zu geben und dann geheilt zu werden. Nur ein Mensch, der zurückgekehrt war, es war ein Samariter, wird uns erwähnt. Lukas achtet sehr stark darauf. Dieser Mensch, er war sowieso von allen Menschen verachtet. Als Samariter wurdest du nicht angenommen unter den Juden. Du wurdest verachtet. Ich glaube, es tut uns auch mehr gut, manchmal verachtet zu werden von den Menschen, um zu lernen, dass der wahre Schatz nicht in unserem Körper liegt, nicht in der Gesundheit, sondern in dem, was Christus uns gegeben hat. In der Erkenntnis der Herrlichkeit Gottes im Angesicht Jesu Christi. Und Jesus fragt diesen Menschen, wo sind die anderen 9? Waren es nicht 10 Leute? Ja, es waren 10. Aber sie sehen ihren Wert in ihrer Gesundheit, in ihrem Körper. Und deswegen spricht Jesus auch nur zu diesem zurückgekehrten Samariter. Dein Glaube hat dich gerettet. Der Samariter hat genau verstanden, das höchste Gut ist nicht der Körper, ist nicht die Gesundheit, es ist den zu kennen, der die Seele gesund machen kann. Der sagen kann, dein Glaube hat dich gerettet. Das höchste Gut ist, das wir haben in Christus. Es ist der Friede mit Gott. Es ist die Rechtfertigung durch Christus. Das ist der wahre Schatz in unseren zerfallenen Körpern. Jesus macht auch deutlich, als er diesen Gelähmten heilt, der durch das Dach von seinen vier Freunden hinuntergelassen wurde, worauf es ankommt. Es kommt auf die inwendige Person an. Es kommt darauf an, Vergebung der Sünden zu bekommen. Dort stellt Jesus die körperliche Gesundheit an zweiter Stelle. Und Markus, er betont es explizit, dass Jesus sagte, damit ihr aber wisst, dass der Sohn des Menschen Macht hat, Sünden zu vergeben, sage ich dir, steh auf, nimm dein Bett und geh umher. Dass er diesen Lahmen geheilt hat, das war zweitrangig. Es ging viel eher um die Vergebung der Sünden, die er ihm als erstes zugesprochen hat. Das ist das höchste Gut, was wir in unseren Körpern tragen. Die Vergebung von Sünden, der Friede mit Gott, die Erkenntnis Jesu. Und diese Wahrheit wird durch Glauben erfasst. Deswegen sagt Paulus im Vers 13 bis 14, weil wir aber denselben Geist des Glaubens haben, gemäß dem, was geschrieben steht, ich habe geglaubt, darum habe ich geredet. So glauben auch wir und darum reden wir auch. In dem ganzen Abschnitt spricht Paulus über das Unsichtbare, auf das Ewige, auf das Geistige, auf das, was man nicht sieht. Und wie greift er das? Wie greift er diese Wahrheit? Durch den Glauben. Er zitiert hier Psalm 116, wo der Psalmist auch über das Leid seiner körperlichen Gebrechen spricht und über die Verfolgung und krampft sich aber an den Glauben fest, den er von Gott bekommen hat. Und auf diese Art und Weise sagt Paulus, wir glauben, wir können es nicht anders tun. Weil wir glauben, deswegen tun wir es auch. Entsprechend dem Glauben, der in uns wirkt, durch den Geist Gottes. Wir haben geglaubt, deswegen reden wir. Wir können nicht anders. An anderer Stelle sagt Paulus, die Liebe Gottes treibt uns. Treibt uns dazu, diesen Schatz zu bergen. Diesen Schatz Christus Jesus in unseren Herzen zu bergen. Der Alzheimer-Forscher Professor David Snowden hat die sogenannte Nonnenstudie ins Leben gerufen, die seit 1986 läuft. Dort haben sich 600 Nonnen bereit erklärt in Amerika, in einem Nonnenkloster, in einem Alter zwischen 76 und 107 Jahre, sich zur Verfügung zu stellen, einigen Tests sich zu unterziehen, wo einfach der Geist, die geistliche Verfassung geprüft wird, einfach etwas ausfüllen oder etwas ankreuzen und sich untersuchen zu lassen, sowohl im Leben als auch nach dem Leben, wo das Gehirn untersucht wird. Allgemein ist es ja so angenommen, dass Alzheimer durch die Alzheimer-Plaques verursacht wird, die sich im Gehirn festsetzen, sind so dunkle längliche Vertiefungen. Und diese Alzheimer-Plaques, so ist es, sagt es die Schulmedizin, greifen die gesunden Zellen an, sodass der Mensch dement wird. Er wird einfach vergesslicher. Und irgendwann mal wird das ihn sein Leben kosten. Und Alzheimer selbst, also dieser Mensch Alzheimer, der hat eine Frau, die verstorben war, ihr Gehirn untersucht und überhaupt diese Krankheit dann benannt, wurde nach ihm benannt und er hat das dann so definiert und deutlich gemacht. Aber dieser Alzheimer-Forscher, David Snowden, er hat in seiner Studie bestätigt, dass diese vielen Nonnen, die er untersucht hat, bis ins hohe Alter, bis zum Tod, geistlich in einer sehr hohen Verfassung waren und sogar an geistlicher Kompetenz zugenommen haben. Obwohl nach ihrem Tod, so hat sie das herausgestellt, das Gehirn voller Alzheimer-Plaques war. Die haben sich gewundert, die haben gesagt sogar, sie haben wahrscheinlich die Gehirne vertauscht, die sie untersucht haben. Aber das zeigt uns genau das, was Augustinus uns auch oder in seinen Bekenntnissen geschrieben hat. Die Liebe zu Gott, die Liebe zu Christus, der Friede mit Gott, die Vergebung von Sünden und innige Gemeinschaft mit Christus, aber auch mit Geschwistern, überwindet den Körper, sodass der Geist trotzdem von Tag zu Tag erneuert wird. Vers 16 nochmal. Darum lassen wir uns nicht entmutigen, sagt Paulus. Sondern wenn auch unser äußerer Mensch zugrunde geht, so wird doch der innere Tag für Tag erneuert. Menschen, die beispielsweise dement oder Alzheimer krank sind, sie können trotzdem von ihrem Geist erneuert werden, von Tag zu Tag. Indem man die Gemeinschaft in Christus mit ihnen, ja, in ihnen fördert. Indem man diesen Schatz mit ihnen offenbar werden lässt. Durch Liebe, durch Nächstenhilfestellungen und durch verschiedene Dinge, die in Christus Jesus verborgen sind, in diesem Schatz. Und ich möchte hier einen weiteren Theologen zitieren, Donald Carson, der in seinem Buch über das Gebet etwas sehr Treffendes, gerade in Bezug auf den Vers 16, den wir gerade gelesen haben, geschrieben hat. Er schreibt so: Die meisten von uns in der westlichen Welt haben noch nie große Verfolgung erlebt. Doch wir alle werden älter. Tatsächlich können wir manchmal in alten Leuten etwas von den Vorgängen erkennen, die Paulus hier vor Augen hat. Wir alle kennen betagte Christen, die während ihre körperliche Kraft abnimmt, dennoch immer standhafter und strahlender werden. Ihr Gedächtnis mag sie verlassen, ihre Arthritis fast unerträglich werden, ihre Ausflüge außerhalb ihres Zimmerchens oder ihrer Wohnung stark eingeschränkt sein. Doch irgendwie leben sie, als ob sie mit einem Fuß bereits im Himmel sind. Während ihre äußere Gestalt schwächer wird, gewinnt ihr Inneres immer mehr an Stärke. Andersherum kennen wir auch alte Leute, die, soweit wir wissen, an keinem ernsthaften organischen Verfall leiden, die aber trotzdem mit der Last ihres Alters immer verbitterter, sarkastischer, fordernder, gehässiger und in sich gekehrter werden. Es ist fast so, als ob die zivilisierten Hemmungen, welche die kulturellen Erwartungen ihnen auflegen, nicht mehr greifen. In ihrer Jugendzeit besaßen sie ausreichend Widerstandskraft, um ihr Inneres sozusagen unter Verschluss zu halten. Doch nun, da die Energiereserven schwinden, kommt zum Vorschein, wie es in ihrem Innern aussieht. Eine sehr deutliche und richtige Aussage, wie ich finde. Und die genau das hier bestätigt, was Paulus sagt. Unser äußerer Mensch, wenn du ein Kind Gottes bist, wenn dieser Schatz, der in dir verborgen liegt, in Christus besteht. In dem, was er dir gebracht hat. Die Vergebung der Sünden. Die Gerechtigkeit Christi. Den Frieden mit Gott. Dann wird es zum Vorschein kommen. Dann wird dein inwendiger Mensch von Tag zu Tag erneuert. Und Paulus sagt weiter in Vers 17, denn unsere Bedrängnis, die schnell vorübergehen und leicht ist, verschafft uns eine ewige und über alle Maßen gewichtige Herrlichkeit. Paulus verharmlost hier nicht die Kämpfe des Körpers oder die Krankheiten. Es ist alles da. Es ist alles an seinem Platz. Er sagt sogar, dass es ist Wahrheit, dass unser äußerer Mensch zugrunde geht. Wir sterben. Ab dem Augenblick, wenn ein Mensch auf die Welt kommt, fängt er an zu sterben. Und Mose sagt es so treffend in seinem Psalm: Wir werden aufgerieben durch deinen Zorn. Ja, Gott hat das für den Menschen so bestimmt. Und damit er stirbt, aufgrund der Sünde. Wir lesen in Römer 6, 23, dass der Lohn der Sünde der Tod ist. Wie gesagt, Paulus verharmlost nicht die körperlichen Gebrechen, er bestätigt sie. Aber er spricht aus der Ewigkeitsperspektive. Und aus der Ewigkeitsperspektive gesehen, sagt er, dass die Bedrängnis schnell vorbeigeht. Sie ist leicht und sie ist nicht zu vergleichen mit dieser unendlich schweren Herrlichkeit in der Ewigkeit. Er sagt hier, sie verschafft uns im Vers 17 über alle Maßen eine gewichtige Herrlichkeit. Eine Herrlichkeit, die wir nicht greifen können. Das ist genauso wie ein Eichhörnchen, die eine Eichel, eine Nuss findet und diese Nuss so groß ist, dass sie mit ihren kleinen Ärmchen diese Nuss nicht umschlingen kann. Genauso können wir auch diese Herrlichkeit, die uns erwartet, in der Ewigkeit nicht fassen. Sie wiegt zu schwer. Aber Paulus hat genau diese Herrlichkeit in der Ewigkeit vor Augen. Und deswegen sagt er in Vers 18, da wir nicht auf das Sichtbare sehen, sondern auf das Unsichtbare. Denn was sichtbar ist, das ist zeitlich. Was aber unsichtbar ist, das ist ewig. Was ist sichtbar? Sichtbar sind Krankheit und Gesundheit. Sichtbar ist die Ehre von Menschen. Sichtbar ist die soziale Sicherheit. Sichtbar sind materielle Güter. Aber unsichtbar, wie schon mehrmals erwähnt, und das ist der Schatz, den wir als Christen in uns tragen, ist der Friede mit Gott. Es ist die Gerechtigkeit Christi. Es ist die Errettung der Seele. Wir werden gleich das Gedächtnismahl des Herrn feiern. Und beachte, ich habe bewusst zwei Verse ausgelassen, die ich jetzt auf Christus anwenden möchte. Und Paulus sagt in Vers 10, wir tragen alle Zeit das Sterben des Herrn Jesu am Leib. Und in Vers 11, denn wir, die wir leben, werden beständig dem Tod preisgegeben um Jesu Willen. Indem dein Körper zerfällt, trägst du das Sterben des Leibes Jesu an deinem persönlichen Leib. Als Jesus mit seinen Jüngern kurz vor seinem Tod versammelt war, so legte er oder erwähnte auch seinen Körper. Er brach das Brot und sagt, das ist mein Leib, der für euch gebrochen wird. Dies tut zu meinem Gedächtnis. Über Jesus und in Bezug wie er im Leib war. Er war in dem gleichen Leib wie wir. Er hatte keine Angst, Menschen, die krank waren, zu begegnen. Vielleicht wirst du sagen, ja, er war Gott. Natürlich war er Gott, er ist Gott. Aber er hat den Leib, den wir alle haben, angenommen. Ohne Sünde natürlich. Aber der Leib war genauso dem Tode preisgegeben. Jesus trug die Anzeichen des Todes an seinem eigenen Leib. Einer hat mal gefragt, ob Jesus Schnupfen hatte oder ob Jesus überhaupt krank war. Das steht nicht in der Bibel geschrieben. Aber wir können davon ausgehen, dass Jesus auch leiblich gesehen der Krankheit unterworfen war. Darüber steht ganz deutlich geschrieben. Jesaja sagt, es war ein Mann mit Schmerzen und mit Leiden vertraut. Jesus hatte den gleichen Körper wie wir. Und Jesus hat aber nicht den Wert auf den Körper gelegt. Als der Teufel ihn dazu versuchte und sagte, zeige, dass der Wert im Körper liegt. Mache aus diesen Steinen Brot. Hol dir die Befriedigung durch deinen Körper. Aber Jesus legte den Wert auf das Kostbare in ihm. Der Friede, den er gebracht hat. Und deswegen sagt er, der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von einem jeden Wort Gottes, das aus dem Mund Gottes hervorgeht. Von Jesus lesen wir das. Ja, man malt Jesus heute als eine sehr schöne Person mit langen Haaren, wahrscheinlich weil er Jesus von Nazareth heißt. Aber Jesaja sagt was anderes. Es war ein Mensch, von dem man sich gerne abgewendet hat. Man hat ihn nicht gerne angeschaut. Es war ein Mensch, der körperlich niedergebeugt war. Es war ein Mensch, der misshandelt wurde. Er war verachtet. Aber Jesaja betont, er trug unsere Missetaten auf sich. Und letztendlich wurde Jesu Körper durchbohrt. Aus dem Loch flossen Wasser und Blut zugleich. Jesus war schon körperlich tot. Paulus sagt, wir tragen alle Zeit das Sterben des Herrn Jesu am Leib. Wenn wir den wahren Schatz nicht in unserem Körper sehen, sondern in dem, was wir glauben, in dem, wen wir haben, in dem, was wir in Christus haben, dann wird dieser Schatz in uns geborgen. Dann kommt er zum Vorschein. Durch die Liebe, durch die Nächstenliebe, durch Hilfestellungen, durch Gemeinschaft, durch Beziehung. Und damit tun wir genau das, was Paulus hier sagt. Wir sterben, so wie Christus gestorben ist. Aber wir tun es um Jesu Willen, zu seiner Ehre. Deswegen sagt Paulus auch im Vers 15, durch die vielen Dank überfließen, lasse zur Ehre Gottes. Wir tun es zur Ehre Gottes. Als Gott zu Adam gesagt hat, an dem Tag, da du von der verbotenen Frucht isst, wirst du sterben. So hat er den Menschen nicht nur gewarnt. In diesem Gebot war natürlich eine Warnung. Aber wenn wir das Evangelium kennen, wenn wir das ganze Wort kennen, sehen wir, dass dort Gott schon in dieser Warnung seine Gnade verborgen hat. Es ist Gnade, dass wir sterben. Und so hat ein Generalstaatsanwalt, William Dyer, der im 17. Jahrhundert gelebt hat, gesagt, sehr treffend, wäre es nicht der Sünde wegen, so hätte der Tod nie einen Anfang gehabt. Und wäre es nicht des Todes wegen, so würde die Sünde nie ein Ende haben. Der Lohn der Sünde ist der Tod. Es ist aber auch die Gnade Gottes. Weil durch das Hinsterben des Leibes, unseres Körpers, wird Gott eines Tages die Sünde ganz auslöschen. Und dann wird keine Sünde mehr sein. Dann werden keine körperlichen Gebrechen mehr sein. Und das können wir heute schon feiern in dem Gedächtnismahl unseres Herrn Jesus Christus. Indem wir an seinen Tod gedenken, dass er gelitten hat um unseretwillen. Und damit wir heute diesen wahren Schatz in Christus sehen und diesen wahren Schatz in uns, durch unsere Körper, durch unsere Beziehungen, durch die Früchte, die der Körper mit dem Herzen, durch das Herz nach außen zum Vorschein kommen lässt, können wir in Christus den wahren Schatz bergen. Ihm sei die Ehre dafür. Amen.